Von West nach Ost Durchzug eines Regengebietes, sonst unterschiedlich bewölkt und trocken. Im Süden lokal Nebel. Tiefstwerte 10 bis 0 Grad. Das waren die Nachrichten.
Deutschlandfunk. Musikszene.
Nicht mehr Zahlen und Figuren sind Schlüssel aller Kreaturen, wenn die so singen oder küssen, mehr als die Tiefgelehrten wissen, wenn sich die Welt ins freie Leben und in die Welt wird zurückbegeben, wenn dann sich wieder Licht und Schatten zu echter Klarheit werden Gatten und man in Märchen und Gedichten erkennt die wahren Weltgeschichten, dann fliegt vor einem geheimen Wort das ganze verkehrte Wesen fort.
Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn.
Bellonengrimm und Blütenstaub, wenn Heinrich Schütz auf Novalis trifft. Eine Musikszene von Michael Struck-Schlohn.
Weißenfels in Sachsen-Anhalt ist ein stiller Ort, touristisch weniger erschlossen als Naumburg im Südwesten oder Halle im Norden. Ein Rohdiamant in Saale-Unstrut, wie es im Marketing-Sprech heißt. Über der Stadt erhebt sich, abweisend und geheimnisvoll, wie in Franz Kafkas Erzählung, ein riesiges Barockschloss. Der Bau ist zur Hälfte renoviert, beheimatet eine prachtvolle Kapelle und das einstige Schuhmuseum der DDR. Die unrenovierte Hälfte klebt daran wie ein bröckelndes Mahnmal an die Vergänglichkeit menschlicher Machtgelüste. Eine Tafel erinnert daran, dass hier 1933 eines der ersten NS-Gefängnisse für politische Häftlinge bestand. Geschichte umgibt einen in Weißenfels, auch unten im Ort. Das Kloster der Klarissen aus dem Mittelalter, verspielte Renaissance-Paläste, Plattenbauten aus sozialistischen Zeiten, die gotische Marienkirche mit dem barocken Glockenturm. Was also treibt mich an diesem milden Oktobertag nach Weißenfels? Im Grunde ein Zahlenspiel. Das Jahr 2022 führt zwei Personen zusammen, die sonst wohl niemand zusammendenken würde. Dem Musiker Heinrich Schütz, gestorben vor 350 Jahren, und den Dichter Friedrich von Hardenberg, der sich Novalis nannte und vor 250 Jahren geboren wurde. Auf den ersten Blick zwei Menschen aus unvereinbaren Welten. Der barocke Hofkapellmeister, der selbst in den schlimmen Zeiten des Dreißigjährigen Krieges zur christlichen und weltlichen Macht stand.
Unsers einigen Erlösers und Seligmachers Christi und euer kurfürstlichen Gnaden untertänigster, gehorsamster Diener.
Und der Romantiker der ersten Stunde, der nach der Französischen Revolution die alten Ordnungen in Frage stellte und sich selbst zum obersten Maßstab für die Romantisierung der Welt nahm.
Indem ich dem Gemeinen einen hohen Sinn, dem Gewöhnlichen ein geheimnisvolles Ansehen, dem Bekannten die Würde des Unbekannten, dem Endlichen einen unendlichen Schein gebe, so romantisiere ich es. Ohne vollendetes Selbstverständnis wird man andere nie wahrhaft verstehen lernen.
Aber es gibt auch Gemeinsamkeiten. Beide stammen aus der Mitte Deutschlands. Beide haben ihre Jugend und ihre letzten Jahre in der Stadt mit dem großen Schloss verbracht, in Weißenfels an der Saale. Die Stadt hat deshalb ein Doppeljubiläum ausgerufen. Ein Künstlerpaar arbeitet an einer Bronzebank, auf der man zwischen Schütz und Novalis Platz nehmen kann, wie zwischen zwei Kulturzombies. Und das tun wir in dieser Musikszene. Heinrich und Friedrich, eine Spurensuche.
Hinüber wall ich, und jede Pein wird einst ein Stachel der Wollust sein. Noch wenig Zeiten, so bin ich los und liege ertrunken der Lieb im Schoß. Unendliches Leben wogt mächtig in mir. Ich schaue von oben herunter nach dir.
In der Klosterstraße in Weißenfels steht das barocke Stadtpalais der Hardenbergs. Novalis Vater residierte hier als Direktor der umliegenden Salinen. Hier hat sein Sohn die meiste Zeit seines kurzen Lebens verbracht. Als ich die Treppe zur Novalis Gedenkstätte hinaufsteige, habe ich Franz Schuberts Nachthymne im Ohr, komponiert nach der vierten Hymne an die Nacht. Aber wie heiter und abgeklärt wirkt Schuberts Musik im Vergleich zu den wollusttrunkenen und todesverzweifelten Zeilen von Novalis.
Ich fühle des Todes verjüngende Flut, zu Balsam und Äther verwandelt mein Blut. Ich lebe bei Tage voll Glauben und Mut und sterbe die Nächte in heiliger Glut.
In diesem Gedicht spiegelt sich der qualvolle Tod der jungen Verlobten Sophie von Kühn. Friedrich Schillers Leibarzt, eine Koryphäe seiner Zeit, hatte das 14-jährige Mädchen dreimal ohne Narkose und mit nicht sterilisiertem Besteck an der Leber operiert. Eiter und Blut flossen in Strömen. Dennoch kam Sophie nicht mehr auf die Beine und starb 1797. Zum ersten Mal traf der Tod den jungen Novalis mit voller Wucht.
Alles
Nacket bin ich vom Mutterleibe kommen. Nacket werde ich wiederum dahin fahren. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Der Name des Herrn sei gelobet. Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn.
Im kleinen Novalis-Museum hängt ein Bild von Sophie. Dann stehe ich im Zimmer, in dem Novalis mit nicht einmal 29 Jahren an der Tuberkulose starb. Im Zentrum die Büste des jugendlichen Dichters mit dem offenen Blick und den wallenden Haaren.
Ein sehr junger Mensch, von schlanker, guter Bildung, sehr feinem Gesicht mit schwarzen Augen, unbeschreiblich viel Feuer. Er redet dreimal mehr und dreimal schneller wie wir andere.
So hat der Schriftsteller Friedrich Schlegel den gleichaltrigen Studienfreund Novalis beschrieben. Weiße Wände und schlichte Vitrinen schaffen im Gedenkraum eine sachliche Atmosphäre. Kein Pathos, keine Inszenierung des Todes, wie sie einst Heinrich Schütz mit seinen musikalischen Exequien auf den Tod des Fürsten Heinrich Postumus Reuß tönend begleitet hat. Auch für Novalis, den Sohn eines pietistischen, glaubensstrengen Vaters, war der Tod Essenz und Fluchtpunkt des Lebens. Aber er war auch der Weg zum Kern des eigenen Ichs. Die äußerste Reduktion auf das Wesentliche, das nicht Gott ist, sondern in uns selbst liegt, wie es Novalis in seinen Fragmenten mit dem schönen Titel Blütenstaub andeutet.
Leben ist der Anfang des Todes. Das Leben ist um des Todes willen. Der Tod ist Endigung und Anfang zugleich, Scheidung und nähere Selbstverbindung zugleich. Durch den Tod wird die Reduktion vollendet.
Heinrich Schütz, der Komponist der eben gehörten Musik, wohnte nur ein paar Schritte vom Novalis-Haus entfernt in der Nikolaistraße, unterhalb des Weißenfelser Schlossbergs. Im Alter von 66 Jahren kaufte er sich hier ein Haus, um endlich zur Ruhe zu kommen. Er suchte, so schrieb er an den Kurfürsten,
eine kleine Haushaltung, auch weit geruhiger als in Dresden nicht, wo ich mit Ausarbeitung meiner musikalischen Werke es viel weiter gewisslich bringen werde.
Kurfürst Johann Georg I. hatte dem berühmten Hofkapellmeister den Ruhestand lange verweigert und erst sein Sohn entließ Schütz in Ehren. Die kleine Haushaltung in Weißenfels wurde ihm von seiner Schwester Justina geführt, eine soziale Maßnahme, um die verwitwete Frau zu versorgen. Im Arbeitszimmer unter dem Dach komponierte der Bruder sein Spätwerk und empfing seine letzten Schüler.
Natürlich ist er ferngerückt. Er ist so fern, wie uns insgesamt das 17. Jahrhundert fern ist.
Die Musikwissenschaftlerin Christina Siegfried ist seit 12 Jahren Intendantin des Heinrich Schütz Musikfestes.
Es ist diese frühbarocke Experimentierlust auch. Also wir haben ja eine Zeit, wo diese musikalischen Formen erstmal ausgeprägt werden. Was wir sozusagen mittlerweile auch gelernt haben bei Bach und bei Händel oder gehen wir dann noch später ins 19. Jahrhundert gerne auch hinein, das existiert da ja noch nicht, sondern da werden diese Dinge überhaupt erst mal entwickelt. Und das ist wiederum etwas, was einerseits natürlich ein Verständnis voraussetzt, aber andererseits auch dieses doch allgemein Menschliche, was er da hineinbringt, an Emotionen, an auch Gedankentiefe, sich dadurch aber auch wieder transportiert.
Sechs Jahrzehnte lang hat Heinrich Schütz geistliche Musik, aber auch Bühnenwerke und weltliche Festmusiken komponiert. Erhalten hat sich fast nur die Kirchenmusik. Das geistliche Spätwerk entstand im Schützhaus, einem prachtvollen Gebäude mit zwei Stufengiebeln, das heute ein lichtes Museum auf dem neuesten technischen Stand beherbergt. Und sicher ist auch der junge Novalis hier öfters vorbeigeritten. Ob Novalis das Haus in der Nikolaistraße bei seinen Ritten aus der Stadt überhaupt wahrgenommen hat, ist fraglich. Sein Interesse galt anderen Dingen, dem Studium der Geologie im sächsischen Freiberg, der Inspektion der Salinen in der Umgebung oder der Erschließung der Braunkohlefelder bei Zeitz.
Die Schriftstellerei ist eine Nebensache,
schrieb der 26-Jährige, der heute fast nur noch als Dichter bekannt ist.
Sie beurteilen mich wohl billig nach der Hauptsache, dem praktischen Leben.
Wobei ich an die Mineralien in einer Vitrine des Novalis-Museums denken muss, an die Kohlenstücke in der altmodisch-primitiven Holzlore. Novalis war ein tüchtiger Geologe, der die Bodenschätze der Region erkundete und darüber seinen Vorgesetzten in peniblen Listen und Analysen Rechenschaft ablegte. Diese naturwissenschaftliche Karriere des Friedrich von Hardenberg war durch den Vater vorgezeichnet. Bei Heinrich Schütz dagegen war zu Beginn alles offen. Der Vater Christoph Schütz führte in Weißenfels den Gasthof zum Goldenen Ring. Heinrich war das fünfte von sechs Kindern. Dann der Moment, der alles veränderte. Eines Tages stieg der Landgraf Moritz von Hessen höchstpersönlich im Wirtshaus von Vater Schütz ab. Und weil der Landgraf gerade fähige Nachwuchskräfte für seine Hofkapelle suchte, schlug er eine Ausbildung des jungen Schütz zum Kapellknaben in Kassel vor. Für die Familie zweifellos eine Ehre, für ärmere Zeitgenossen damals eine Notwendigkeit.
Viele Kinder verhungerten einfach, starben sehr früh und für viele Eltern war es einfach viel besser, ihre Kinder wegzugeben an eine Schule oder an einen Hof, wo sie eben so eine Ausbildung bekommen haben.
Arno Paduch ist Zinkenist und Präsident der Internationalen Heinrich-Schütz-Gesellschaft. Und er hat nicht nur die Partituren der Zeit studiert, sondern auch die sozialen Verhältnisse.
Es gibt so eine exakte Hofkapellknabenordnung aus Butzbach. Das ist ein kleiner Hof in Hessen. Und da geht es halt eben morgens um 6 Uhr los mit Waschen und Aufstehen und dann erstmal üben. Und um 10 gab es dann Frühstück. Es gab nur 2 Mahlzeiten am Tag. Vorher musste man schon arbeiten und nach dem Frühstück hat man sich seine Prügelstrafe vom Vortag abgeholt. Es gibt bestimmte Dinge in der historischen Aufführungspraxis, die zum Glück nie wieder rekonstruierbar sind, wie zum Beispiel die Ausbeutung der Kinder.
Heinrich Schütz wurde am Kasseler Hof allerdings nicht ausgebeutet, sondern nach Kräften gefördert. 1609 schickte ihn der Landgraf Moritz sogar nach Venedig, um beim berühmten Giovanni Gabrieli zu studieren.
Die Sterne quell'epoca molte persone sono andate a Venezia, era quasi una tappa d'obbligo per molti musicisti europei, per imparare, per assorbire dal vivo quest'arte musicale che si sviluppava a Venezia.
Zusammen mit dem Ensembleleiter und Posaunisten Ercole Nisini stehe ich im wunderbar renovierten Schützhaus vor einem alten Stich der Piazza San Marco in Venedig. Nisini will abends zusammen mit seinem Ensemble Instrumenta Musica und der Capella Mariana aus Prag Stücke von Schütz und Claudio Monteverdi zu einer Art Hybridmesse kombinieren. Deshalb erklärt er mir, was es für Musiker aus ganz Europa bedeutete, nach Venedig zu reisen. Da ging es nicht nur um italienische Lebensart, sondern vor allem um das Studium der großen Vorbilder am Ort selbst. Giovanni Gabrieli etwa ließ sich in seiner Musik für mehrere Chöre und Instrumentengruppen vom großartigen Raum des Markusdoms inspirieren.
Wir haben es da ganz klar mit einem Beispiel von Stereophonie zu tun oder sogar Quadrophonie. Es gab an San Marco zwei Altäre und zwei Balkone, wo man Musik spielen konnte. Das war eine ganz neue Erfahrung, die das Komponieren verändert hat.
Die Psalmen Davids von Heinrich Schütz sind ein grandioses Beispiel dafür, wie der deutsche Meister die strenge und karge protestantische Kirchenmusik nach seinen Eindrücken in Venedig in ein überwältigendes Klangerlebnis verwandelt hat.
A me esempio affascina tantissimo che Psalmen Davids è composta quando lui è tornato da Venezia.
Mich hat immer unglaublich fasziniert, wie die Psalmen Davids, die Schütz nach seiner Rückkehr aus Venedig komponiert hat, das umsetzen, was er dort gelernt hat. Trotzdem unterscheidet sich sein eigener Stil sehr stark von Gabrieli. Schütz gelingt es, den Text auf eine geradezu klangmalerische Art auszudrücken. Vielleicht liegt es am Charakter der protestantischen Musik und der Konzentration aufs Gebet, dass die Musik von Schütz so eine außergewöhnliche Expressivität besitzt.
Insomma, Schütz hat qualcosa di particolare nella espressività.
Weil ich lebe, so steht es als Motto über dem Heinrich-Schütz-Musikfest, das in diesem Oktober in Weißenfels, Dresden, Gera und an anderen Orten stattgefunden hat. Das Zitat stammt aus der Widmung der Psalmen Davids an den sächsischen Kurfürsten Johann Georg I. Einmal mehr stellt Schütz sein Leben hier völlig in den Rahmen der christlichen und weltlichen Ordnung seiner Zeit.
Dresden, den 1. Juni, im Jahr unseres einigen Erlösers und Seligmachers Christi, 1619. Euer kurfürstlichen Gnaden untertänigster, gehorsamster Diener, weil ich lebe, Heinrich Schütz.
Im Vergleich zu seinen Zeitgenossen hat Schütz enorm lange gelebt. Als er mit 87 Jahren starb, hatte er die durchschnittliche Lebenserwartung um mehr als das Doppelte übertroffen. Aber weil man, nach dem Wort von Martin Luther, mitten im Leben mit dem Tod umfangen war, hat auch Schütz den Tod immer wieder erfahren. Seine Frau Magdalena starb nach 6 Jahren Ehe. Bei seinem zweiten Venedig-Besuch entkam er nur knapp einem verheerenden Ausbruch der Pest. Und vor allem im Dreißigjährigen Krieg war der Tod allgegenwärtig. Die schon erwähnte Begräbnismusik für den Fürsten Heinrich Reuß in Gera entstand 1635, als der Krieg schon 17 Jahre in Mitteleuropa wütete. Schütz erwähnt die katastrophalen Zerstörungen im Widmungsgedicht.
War es denn nicht genug an dieser Straf und Rute, mit der der höchste Gott uns aus gerechtem Mute um unsere schwere Sünd und große Missetat durch der belohnen Grimm bisher gestäupet hat, in dem, was Gutes nur war vormals angerichtet, nun lieget ganz und gar zertreten und zernichtet. All Ordnung ist zertrennt, Gesetze sind verkehrt, die Schulen sind verwüst, die Kirchen sind zerstört.
In seinen musikalischen Exequien folgt Schütz einem detaillierten Programm von Bibelsprüchen, die der Fürst auf seinen Sarg schreiben ließ. In der Weißenfelser Schlosskapelle erklingen die Exequien mit dem belgischen Ensemble Vox Luminis. Und ihr Leiter, Lionel Meunier, erkennt darin die klare protestantische Botschaft. Tod und Leiden sind furchtbar, aber auch sie sind Gott gewollt und werden gemildert durch die Hoffnung auf Erlösung im Jenseits.
Ich glaube, das Geheimnis hinter den Exequien ist, dass der Tod gegenwärtig ist. Aber dass uns danach an irgendeinem Ort etwas Besseres erwartet, das Ende der Leidenszeit. Schütz hat diese Auffassung wohl nie besser ausgedrückt als im Schlussstück der Exequien, dem Canticum Simeonis mit den Zeilen: Herr, nun lässest du deinen Diener in Friede fahren. Da gibt es einen Fernchor aus der Krypta neben dem Sarg, der singt: Selig sind die Toten. Schütz hat das in diesen schlimmen Zeiten komponiert, mit der Botschaft: Der Tod ist unvermeidlich und er ist in diesen Zeiten sehr dramatisch. Aber man kann ihn überwinden. Für mich formulieren die Exequien die Angst vor dem Tod, aber sie sind auch eine Form der Therapie.
Für Schütz war die Welt des Dreißigjährigen Krieges eine Umbruchszeit. Dennoch gab es keine Rebellionen. Das feudale Herrschaftssystem blieb für die kommenden 100 Jahre erst einmal stabil. Der Zinkenist Arno Paduch erklärt, warum.
Der Feudalstaat, wo von Gottes Gnaden geherrscht wird und die Untertanen sich selber aus eigenem Antrieb unterordnen, ist ja das ideale Herrschaftssystem. Ja. Und sie scheinen das Allermeiste auch erstmal zu akzeptieren und als Gott gegeben hinzunehmen. Es gibt hin und wieder mal Fürsten, die angegriffen werden, weil sie sich jetzt mit dem Falschen verbündet haben oder so weiter. Aber diese Gesellschaftsordnung, die Obrigkeit ist von Gott gegeben und die Obrigkeit macht, was sie will und wir haben das zu ertragen. Das wird meines Wissens nach in diesem Zeitraum überhaupt nicht hinterfragt. Die Leute wurden ja auch vertröstet damit, dass es im Jenseits besser wird.
Erst 140 Jahre nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges kam die vermeintlich gottgegebene Adelsherrschaft ins Wanken. Für junge Intellektuelle wie Novalis riss die Französische Revolution neue geistige Horizonte auf. Alle bisherigen Gewissheiten schienen plötzlich ungewiss, alles schien möglich. Zusammen mit den jungen Wilden der frühen Romantik begrüßte der Dichter das Ende der alten Ordnungen, aber doch ganz anders als die Aufklärer. Sie waren für Novalis das eigentliche Feindbild, weil sie nur noch Vernunft gelten ließen und alles Übersinnliche verdammten.
Der Religionshass verketzerte Fantasie und Gefühl, Sittlichkeit und Kunstliebe. Die Apologeten des Empirismus waren rastlos beschäftigt, die Natur, die menschlichen Seelen und die Wissenschaften von der Poesie zu säubern. Wo aber keine Götter sind, walten Gespenster.
Novalis wollte auch die Religion romantisieren, indem er Gott nicht der Kirche überließ, sondern in seinem Inneren suchte. Seine Alternative zur wissenschaftlichen Erkenntnis der Dinge war die Selbsterkenntnis. Im Symbol der blauen Blume schießen all seine Sehnsüchte zusammen. Der Kosmos liegt in jedem selbst, wie es Novalis in den Blütenstaubfragmenten formuliert hat.
Wir träumen von Reisen durch das Weltall. Ist denn das Weltall nicht in uns? Die Tiefen unseres Geistes kennen wir nicht. Nach innen geht der geheimnisvolle Weg. In uns oder nirgends ist die Ewigkeit mit ihren Welten, die Vergangenheit und Zukunft.
Wenn etwas Heinrich Schütz und Novalis verbindet, dann ist es wohl der Begriff der Zeitenwende. Ein Wort, das in unseren Tagen allerdings weniger hoffnungsvoll verwendet wird. Denn nach Jahrzehnten des Friedens gibt es wieder einen Krieg in Europa. Auch wenn sich der Bellonengrimm, wie Schütz die Kriegswut seiner Zeit nannte, vorerst noch im Osten austobt. Für Christina Siegfried, die Leiterin des Schützfestes, sind die Parallelen unübersehbar.
Das ist Krieg und Frieden, das sind Verfolgungen, das ist Krankheit, Gewalt, Flucht, auch religiöse Verfolgung. Das geht bis hin zu Angst vor Neuem, vor Modernität, vor technischem Fortschritt. Das ist etwas, was das 17. Jahrhundert genauso prägt, glaube ich, wie auch die heutige Zeit. Und insofern sind die Fragestellungen des 17. Jahrhunderts eigentlich von ungemeiner Aktualität.
Die künstlerische Brücke zwischen dem 17. und dem 21. Jahrhundert schlägt beim Schützfest das Ensemble Auditiv Vokal Dresden. Sein Leiter Olaf Katzer hat neue Chorstücke in Auftrag gegeben, die jetzt als Fremdkörper aus den strengen Sätzen der musikalischen Exequien von Schütz herausleuchten. Die Komponistin Séverine Ballon, die bei Johannes Schöllhorn in Freiburg studiert hat, greift den Text aus dem Schluss der Exequien auf. »Herr, wenn ich nur dich habe«. In ihrem Stück klingt das allerdings weniger nach Gewissheit als nach einer Frage an die eigene Existenz im Jahr 2022. Auditivvokal führt Séverine Ballons Werk für Chor und Instrumente in der Weißenfelser Schlosskapelle auf, aber auch im Militärhistorischen Museum in Dresden, nahe einem zerschossenen Wagen der Bundeswehr aus Afghanistan. Ein Selbstmordattentäter hatte sich davor in die Luft gesprengt. 5 Kinder und 2 deutsche Soldaten mussten sterben. Der Tod bleibt bei diesem Festival schmerzlich präsent, so wie in den Hymnen an die Nacht von Novalis.
Ein Gedanke nur war es, ein entsetzliches Traumbild. Das, furchtbar zu den frohen Tischen trat und das Gemüt in wilde Schrecken hüllte. Hier wussten selbst die Götter keinen Rat, der die beklommene Brust mit Trost erfüllte. Geheimnisvoll war dieses Unholzpfad, des Wut kein Flehen und keine Gabe stillte. Es war der Tod, der dieses Lustgelag mit Angst und Schmerz und Tränen unterbrach.
Das Doppeljubiläum von Schütze und Novalis hat die Stadt Weißenfels zu einem beeindruckenden Kulturmarathon inspiriert, der die gesamte Bevölkerung einbezieht. Durch Konzerte und Schulprojekte, eine Poetry Slam Show oder ein Puppentheater, Lesungen, Museumsnächte, Klangspaziergänge. In einer Galerie in der Weißenfelser Neustadt kann man Skulpturen und Bilder zum Thema Schütz erleben und eine Klanginstallation vom Musiktechnik-Tüftler Fabian Russ. Wir haben sie im Laufe dieser Sendung schon mehrfach gehört. Im Auftrag des Schützfestes hat sich Russ erst einmal durch das Gesamtwerk des Komponisten gearbeitet.
Und dann fange ich an, das Ganze zu zerlegen und zu samplen und vermische dann das Original mit den gesampelten Dingen und reichere das oft noch mit eigenen Instrumenten und anderen Bestandteilen, je nachdem, wo die Komposition hingeht, mit an.
Kaleidoskop der Räume heißt dieses Projekt, das Heinrich Schütz ins Ambiente der Klangkünstler und Clubmusiker holt. Und wenn ich im Klangdom von Fabian Russ sitze, wenn um mich herum aus vielen kleinen Lautsprechern alte und neue Musik ineinander fließt, dann sehe ich hin und wieder auch den jungen Novalis durchs akustische Bild reiten. Und plötzlich rücken die Epochen von Schütz und Novalis, die mir doch immer fremd erschienen sind, etwas näher, werden fast vertraut. Offenbar scheint es nicht nur mir so zu gehen.
Ich denke, das ist sowas wie das vertraute Fremde oder das fremde Vertraute. Also natürlich ist das menschliche Leben im 17. Jahrhundert etwas, was nicht eins zu eins auch nachzuempfinden ist. Es ist einfach eine völlig andere Zeit. Und nichtsdestotrotz ist das, was Schütz komponiert und geschaffen hat, etwas, was über die Zeit dauert. Das ist Glaubenstrost, das ist Lebensgewissheit, das ist auch eine gewisse Tröstung, ein Kraftspenden, auch für Menschen, die eben relativ unbelastet auch an diese Musik herangehen und sich in ihr versenken oder eben einfach sich mit ihr auseinandersetzen.
Sie hörten Bellonen, Grimm und Blütenstaub, wenn Heinrich Schütz auf Novalis trifft, eine Musikszene von Michael Struck-Schlohn. Hören Sie zum Abschluss eine Motette von Heinrich Schütz, die mit Tränen säen, in einer Fassung für gemischten Chor und Instrumente. Hans-Christoph Rademann dirigiert den Dresdner Kammerchor und die Capella Sagittariana Dresden. Programmtipp.
Die Milch hat sich im Einkaufspreis verdoppelt. Weizenmehl ist 80% teurer geworden. Zucker hat sich verdoppelt. Alle Zutaten sind viel, viel teurer geworden.
Schlechte Zeiten für gutes Brot.
Einerseits die steigenden Rohstoffkosten, mit denen wir schon seit Monaten zu tun haben. Aber primär treibt uns im Moment tatsächlich an, natürlich die Energiekosten, die auf uns zukommen.
Bäckereien in der Krise.
Also wir haben provisorisch einen 9000 Liter Öltank uns bauen lassen, sodass wir praktisch relativ unabhängig sind vom Gas.
Live aus der Bäckerei Vosen in Bergheim. Agenda, morgen um 10.08 Uhr.
Unser Programm ist auch über DAB Plus zu empfangen. Die Alternative zu UKW. DAB Plus. Mehr Radio.
Deutschlandfunk. Sport aktuell.
Mit Marina Schweizer. Willkommen.